Man braucht eine saubere Datenbasis, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können.
Hier ist die Börsianer Grün Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen.
Herzlich willkommen zu Climate Action, dem Podcast von Börsianer Grün. Mein Name ist Daniel Nutz und wir sprechen heute über den Weg zur Klimaneutralität Europas bis 2050 und welche Rolle die Banken dabei spielen oder spielen sollen. Ich freue mich, dieses Thema mit Roland Mechtler zu diskutieren. Er ist bei der Raiffeisen Landesbank Niederösterreich Wien Vorstand für Effizienz, Technologie, Treasury und Nachhaltigkeit. Und dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Raiffeisen Landesbank Niederösterreich Wien. Herr Mechtler, herzlich willkommen. Wo erreiche ich Sie denn?
Herzlich willkommen auch meinerseits. Freut mich sehr, dass wir heute gemeinsam reden. Ich sitze hier in meinem Büro, schaue auf den Donaukanal und auf die Wiener Berge, also Kahlenberg, Leopoldsberg, und ja, freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit Ihnen.
Europa will ja bis 2050 als erster Kontinent klimaneutral sein. Der EU Green Deal spannt dabei die Finanzwirtschaft ein. Die Banken sollen da etwa vordergründig grün investieren. Sagen Sie mal, ist das eine gute Idee, beziehungsweise geht es denn im Moment auf?
Ob es eine gute Idee war, wird man dann 2050 sehen. Aus einer Bankensicht ist es etwas, was für uns schon sehr interessant ist, weil wir bekommen als Banken von der Kommission, und das ist eigentlich schon im Actionplan 2018 festgelegt worden, in der Transformation der europäischen Wirtschaft eine sehr wichtige Rolle zugesprochen. Ich bin nicht der, der jetzt sich darüber beschwert, sondern ich sehe es als eine große Chance. Wir sind Vorreiter, oder wir müssen Vorreiter sein, um diese Transformation zu finanzieren. Das ist auch sinnvoll. Wir wissen, dass diese Transformation von einer braunen zu einer grünen Wirtschaft sehr viel Geld kosten wird und dass da die Europäische Kommission an den Kapitalmärkten und an den Banken ansetzt, ist etwas, was Sinn macht. Es ist natürlich für uns als Banken eine extrem große Herausforderung, hier vorzulaufen und vor den anderen Marktteilnehmern Standards zu verstehen, zu interpretieren und auch in unsere täglichen Kundengesprächen umzusetzen. Ich glaube aber, dass wir hier auf einem extrem guten Weg sind.
Herr Mechtler, wo gibt es denn hier die größten Herausforderungen in der Umsetzung?
Aus meiner Sicht die größte Herausforderung ist, dass wir auf der einen Seite sehr viel und sehr genaue Regularien seitens der Kommission vorgeschrieben bekommen. Stichwort EU-Taxonomie, die als Basis für die Berichterstattung und die Offenlegung von uns Banken ist. Und diese hohe Regulierungsdichte auf einen Bereich trifft, wo die Daten noch nicht harmonisiert sind und noch kein einheitliches Verständnis darüber besteht, was für Datenpunkte als Basis für die Berichterstattung verwendet wird. Und das ist aus meiner Sicht in den nächsten 2, 3, 4 Jahren die größte Herausforderung. Weil wir müssen einmal die Datenbasis schaffen, um dann entsprechend auch steuern zu können. Und wir werden hier noch länger eine Phase haben, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden, mit den Unternehmen die Analyse machen, wie kommen wir zu den Daten, unterstützen diese Daten auch einfach und schnell zur Verfügung zu haben, dass es kein großer Aufwand ist bei den Unternehmen und dann auch hier zu den richtigen Entscheidungen auf Seiten der Banken zu kommen.
Also Sie wissen noch nicht ganz so recht, was denn jetzt eigentlich nachhaltig ist oder auf die grüne Transformation einzahlt, weil hier sozusagen die Datenlage noch nicht gegeben ist.
Absolut. Und ich glaube, das ist etwas, wenn man es auch anschaut bei den Green Asset Ratios, die ja hier erstmalig veröffentlicht werden von den Banken auf Basis der Anforderung der Taxonomiekonformität, dann sieht man auch, dass die Erwartungshaltung seitens der EU-Kommission waren, dass die um die 5% sind, dass wir aber hier größtenteils im einprozentigen Bereich sind.
Also kurz zusammenfassend für die Leute, die sich jetzt hier, die nicht so bewandt sind, diese Green Asset Ratio sagt aus, wie viel Prozent des Geschäfts eben der EU-Taxonomie konform ist. Und da hat man eigentlich sehr viel erwartet. Und ich höre jetzt aus der Branche eher Zahlen, wo es um 1% geht oder sogar weniger des Geschäfts, weil es eben nicht nachweisbar ist, weil es zum Beispiel von kleinen KMU hier quasi auch gar keine Daten gibt. Ich würde vorschlagen, Herr Mächtler, bevor wir hier weiter in die Tiefe gehen, spielen wir ein kleines Kennenlernspiel.
Börsianer Klima World Rap.
Um den Öko-Fußabdruck zu vermindern, mache ich.
Ich versuche, möglichst viel Unnötiges zu vermeiden. Ich habe das Glück, dass ich zu Fuß ins Büro gehen kann. Wenn es möglich ist, gehe ich zu Fuß ins Büro. Ich versuche allgemein, meinen Fußabdruck durch wirtschaftliches Handeln und Agieren, auch im privaten Bereich, möglichst zu verringern, um hier auch eben möglichst wenig zu verbrauchen.
Diese nachhaltige Idee fasziniert mich.
Ich bin ja auch in meiner Verantwortung zuständig für Artificial Intelligence und ich beobachte wahnsinnig viel Initiativen, wo Artificial Intelligence benutzt wird, um energieeffizienter zu werden, um Prozesse effektiver aufzusetzen. Ich glaube, die Kombination aus einerseits Artificial Intelligence und andererseits Antworten auf den Klimawandel zu finden, ist etwas, wo ich sehr gespannt bin und sehr hoffnungsfroh bin, was in den nächsten Monaten und Jahren wir hier alles erleben werden.
Also durchaus Hoffnung, dass es uns die AI hier dabei hilft, besser zu transformieren. Und mein größter Öko-Irrtum war?
Ganz banal. Ich habe immer beim Geschirrspüler geglaubt, dass das Kurzprogramm Energie spart, bis ich einmal eines Glühren belehrt wurde. Seitdem habe ich gerne über die Nacht den langen Eco-Waschgang laufen.
Es ist immer das Gegenteil, was man glaubt. Mir ging es genauso.
Ja, genau. Also ich glaube, es ist dann oft sehr counterintuitiv. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, und das führt zu meinem vorigen Kommentar zurück, man braucht eine saubere Datenbasis, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können.
Da sind wir wieder bei den Daten gelandet. Man muss dazu sagen, diese ganze Taxonomie ist ja noch im Entstehen. Sie gibt es nicht besonders lange. Ja, also es gibt ja auch gewisse, ich sage mal, Veränderungsschmerzen. Ja, jetzt geht es darum, Sie wollen Ihr Kredit oder Sie müssen Ihr Kreditportfolio dekarbonisieren. Wie machen Sie das mit der auch vorhandenen Datenlage?
Seit dem Jahr 2022 legen wir im Rahmen unserer Nachhaltigkeitserklärung auch die indirekten Treibhausgase unseres Kreditportfolios dar. Wie gesagt, in einem ersten Schritt ist es wichtig, dass wir den Status quo unseres Portfolios kennen und auch hier jetzt sukzessive die Datenqualität verbessern. Dabei ist logischerweise der Dialog mit den Kunden extrem wichtig. Hier sehen wir, dass es noch auch dieses Verständnis bei den Kunden sehr wichtig ist, warum das zu tun ist und was genau einzuliefern ist. Was wir da auch sehr gerne machen, und das stößt auf sehr großes Interesse, ist Branchenvergleiche herzuzeigen. Das heißt, dass wir innerhalb einer Branche zeigen, wo steht das Unternehmen, wo steht der Durchschnitt, wo steht der Median und wo stehen die Best-in-Class-Unternehmen. Das ist eine sehr gute Orientierungshilfe, um auch den Unternehmen gewisse Pfade aufzeigen zu können, wo die Reise hingehen muss. Das ist nämlich auch wichtig zu sagen. Das Ziel der grünen Transformation ist ja, braune Unternehmen in grüne zu transformieren. Das heißt, die Antwort, wie man optimal das Portfolio auswählt, ist aus meiner Sicht noch nicht gegeben, weil wir müssen ja, die es brauchen, sind ja heute noch tendenziell braun und die brauchen ja die Finanzierungen, um dann grün zu werden.
Wie schaffen Sie das denn? Wie bringt man die jetzt so auf diese grüne Schiene?
Beratung, Beratung, Beratung. Das ist das Wichtigste. Und da achten wir auch als Unternehmen darauf, dass unsere Kundenbetreuer entsprechend geschult sind, sich wohlfühlen in der Materie und auch hier entsprechend in die Beratungsgespräche reingehen können. Klingt einfach, aber bei einer hochkomplexen Materie wie bei der Nachhaltigkeit ist das ein sehr großer Aufwand, den wir aber gern machen, um hier auch die Unternehmen zu unterstützen.
Jetzt habe ich vorhin im Blättern Ihres Nachhaltigkeitsberichts auch sowas wie einen Social Impact Kredit gefunden, oder es gibt mehrere Produkte, sage ich, die durchaus für den B2B-Bereich gedacht sind, die auf Nachhaltigkeit abzielen. Ist da so eine Art Greenium drinnen? Also bekomme ich da jetzt dann bessere Konditionen, wenn ich besonders grün bin oder besonders engagiert transformiere?
Die Konditionierung ist sicher ein Thema. So wie die Taxonomie aufgebaut ist, soll ja grünes Geschäft incentiviert werden. Ja, was wir sehen ist, dass wir echte grünes, taxonomiekonformes Geschäft ist derzeit etwas, was alle Banken interessiert und wo es eigentlich vom Angebot relativ wenig gibt. Das heißt, wir sehen hier auch einen sehr großen Wettbewerb darum. Und das ist auch etwas, wo wir als Bank natürlich interessiert sind, hier zu unterstützen. Und ja, das spürt man in der Konditionierung in der Kreditvergabe.
Also ich fasse zusammen, Sie streiten sich so ein wenig um die besten grünen Projekte.
Ja, also.
Aber es geht so ein bisschen in die Richtung, das nehme ich zumindest jetzt mal mit. Wenn man sich's von der anderen Seite anschaut, gibt es Geschäfte, beziehungsweise welche Geschäfte wären denn das denn, die Sie jetzt nicht mehr betreiben? Was schließen Sie denn konkret aus?
Wie gesagt, wir wollen den Ansatz verfolgen, dass der es ermöglicht, die Transformation zu finanzieren. Sprich, dass wir Geschäftsaktivitäten finanzieren, die derzeit braun sind und die dann perspektivisch grün wird. Ausgeschlossen gibt es schon eine Reihe von Geschäftstätigkeiten, zum Beispiel Produktion von und Handel mit Strom aus Atomenergie, Bau- und Betriebinfrastruktur von Atomkraftwerken, Abbau und Verarbeitung von Kohle- und Konfliktmineralien. Da ist auch bis zum Jahr 2030 der Ausstieg vorgesehen. Die Erzeugung von Energie auf Basis von Kohle, auch die Lieferung von Maschinen und Anlagen, auch kontroversielle Kohlenwasserstoffförderpraktiken, Erdöl und Erdgas. Also es gibt hier schon, wie Sie sehen, eine Reihe von Einschränkungen, wo wir klar sagen, das können wir nicht machen. Aber abgesehen von diesen Einschränkungen schon klar der Fokus auf die Unternehmen in der Transformation zu unterstützen.
Und diese Ausnahmen, wo Sie sagen, Sie finanzieren jetzt nicht mehr, das finanziert jetzt quasi die ganze Branche nicht mehr oder nur Sie?
Da sehen wir einen Trend, dass das von der Branche mehr und mehr kritisch gesehen wird. Also das ist, ich würde sagen, die Mehrheit der Branche finanziert es nicht mehr. Das sind schon auch Mindeststandards, die sich jetzt etablieren in der Kreditvergabe, nicht nur auf einer gesetzlichen Basis, aber auch als Basis von freiwilligen Vereinbarungen. Und das ist ganz klar ein Trend, den wir jetzt sehen, dass sich jetzt das mehr und mehr kodifiziert und auch entsprechend in den Mindestvergabenstandards berücksichtigt werden. Also ich würde sagen, es wird immer jemanden geben, der es noch finanziert, aber vorher haben Sie nach dem Gremium gefragt. Umgekehrt, wenn es wenig Angebot und Finanzierung gibt, wird es dann auch tendenziell teurer werden für die, die in dieser Branche tätig sind. Oder in diesen, man muss vorsichtig sein, es sind ja nicht Branchen, in diesen Geschäftsaktivitäten.
Und wahrscheinlich sind dann auch diese Aktivitäten nicht mehr so zukunftsfähig, ne? Also im Sinne der Abschreibung, wenn ich jetzt in Kohle investiere, ist natürlich auch die Frage, wie schaut mein Geschäft damit aus in einer CO2-freien Welt?
Ja, ich meine, das ist dann die große Frage auch nach der Energiewende. Aber absolut, also bei thermischer Kohle ist etwas, was, da muss man wirklich fragen, wie viel Platz ist im Jahr 2030, 40 und 50 noch dafür?
Herr Mächtle, ich hätte noch ein zweites Kennenlernspiel für Sie vorbereitet. Ich würde Sie bitten, mit mir das grüne Renner, grüne Penner-Spiel zu spielen.
Grüner Renner oder Penner?
Mit den Öffis in die Arbeit. Sie haben das natürlich schon angekündigt, Sie verzichten sogar auf die Öffis, gehen immer zu Fuß.
Ja, weil ich das Glück habe, nicht weit zu haben, aber absolut ein grüner Renner, gerade in Wien. Ich meine, da haben wir echt ein Glück mit so einem guten öffentlichen Verkehrsnetz. Wenn man sich ganz Österreich anschaut oder auch gewisse Regionen in Niederösterreich, wäre es schön, wenn sie auch so ein gutes Netz haben. Aber definitiv in Wien ein absoluter grüner Renner.
CO2-Kompensationen bei Flugreisen?
Bin mir nicht sicher, ob es ein grüner Renner ist. Ich glaube, es ist ein wichtiges Signal. Ob es die Wirkung entfaltet, die es hat, bin ich mir nicht sicher, aber ich würde es definitiv jetzt nicht als grünen Banner bezeichnen.
Aber wieso sind Sie sich nicht sicher? Weil sozusagen die Wirkung zu marginal ist?
Man macht es ja trotzdem. Und ich meine, es ist quasi, man zahlt das schlechte Gewissen. Und eigentlich das Ziel sollte sein, die Flugreisen auf das zu reduzieren, was notwendig ist. Also ich glaube, wir leben in einer modernen Gesellschaft. Es ist Fliegen ist Teil von unserem Doing. Ich glaube, also ich kann das aus meinem eigenen Bereich beurteilen. Mit den Teams Calls hat sich eigentlich mein Dienstreisen massiv reduziert. Und das ist auch durchaus etwas, was wir bewusst machen. Und auch viele Meetings einfach auch virtuell machen, weil wir sagen einfach, wir wollen, dass die Leute nicht ins Auto und in den Flieger steigen und da signifikant reduzieren. Also insofern, das machen wir mit oder ohne Kompensation.
Das Thema ESG-Ratings.
Grüner Renner. Also wir haben letztes Jahr haben wir ein Prime Rating bekommen. Abgesehen davon, dass wir jetzt ein Prime Rating haben, der Prozess zu diesem Rating zu kommen, die Auseinandersetzung mit der Ratingagentur, diese Fragen und auch die Anforderungen in das Unternehmen zu übersetzen und die Auseinandersetzung mit den Kollegen auf dem Thema hat viel bewegt im Unternehmen. Also nicht nur das Outcome, sondern auch der Prozess war nicht einfach, war hart, aber war gut.
Also bei ESG-Ratings wird jetzt Ihr Unternehmen zum Beispiel von Ratingagenturen bewertet. Andererseits spielt es natürlich auch eine Rolle in Ihrer Veranlagungspolitik. Da fällt ja zum Beispiel auch auf, dass Ratingagenturen unterschiedliche Ratings, also sie bewerten nicht immer gleich. Ist das eigentlich jetzt denn ein Nachteil oder kann man sagen, okay, Nachhaltigkeit hat halt mehrere Dimensionen, die einen betonen das mehr, die anderen das andere oder sollte man das vereinheitlichen? Wie ist da eigentlich Ihr Standpunkt?
Guter Punkt, und das ist etwas, wo wir sehen, dass wir auch hier in einem Harmonisierungsprozess sind. Ich glaube, wenn man sich das normale Credit Rating anschaut, da haben wir 2-3 große Ratingagenturen, die sind jetzt eigentlich sehr ähnlich von den Fragestellungen und schauen auf die ähnlichen Kennzahlen. Ich glaube, dass wir in einem Zeitraum von 5 Jahren auch eine entsprechende Standardisierung und Harmonisierung auf der ESG-Rating-Seite sehen werden. Ich verstehe es aber, dass wir in der derzeitigen Phase viel breiter anfangen müssen und dass es hier schon noch mehrere Iterationsschleifen benötigt, um hier herauszufiltern, was sind denn eigentlich die relevanten Kennzahlen, mit denen wir die Performance von einer Bank, von einem Unternehmen messen. Die Bilanz ist ein sehr altes Instrument. Das ist schon ist mehrere hundert Jahre alt und das hat sich schon eingespielt. Wir haben schon alle ein gutes Gefühl, wo wir auf die Kennzahlen schauen. Bei ESG, bei dem Beitrag, was man zur grünen Transformation leistet, das ist ein Thema, das ist 4-5 Jahre alt und das entsteht gerade. Also insofern, ja, es wäre gut, wenn alle ESG-Ratingagenturen auf Sevel schauen. Aber ich verstehe gerade, wo wir im Prozess sind und dass wir hier noch mit einer gewissen Uneinheitlichkeit leben müssen.
Also durchaus etwas geduldig sein. Also der Weg geht in eine Vereinheitlichung, höre ich jetzt raus, ja?
Geduldig sein und mitgestalten. Also das ist schon auch etwas, das ist schon auch unser Anspruch, dass wir in unserem Bereich mitgestalten und hier auf dem Weg und deshalb auch die intensive Auseinandersetzung mit unseren Kunden, mit den Unternehmen, dass wir schon verstehen, wo tut's weh. Und dort, wo es weh tut, schon auch in der politischen Diskussion und auch in der Diskussion mit den Stakeholdern ansetzen und sagen, macht das Sinn, auf diese Zahlen zu schauen, weil die sind schwierig zu bekommen, macht es nicht Sinn, andere Zahlen zu bekommen. Also es ist nicht nur geduldig sein, sondern wenn man feststellt, dass man in einem Veränderungsprozess ist, muss man sich dann im nächsten Schritt fragen, was kann denn der eigene Beitrag sein? Und da sagen wir schon, wir wollen einen sehr aktiven Beitrag leisten und hier mitgestalten.
Ein sehr emotionales Thema zuletzt, sicher auch bei einigen Ihrer Kunden, war das EU-Lieferkettengesetz. Ein Renner oder ein Penner?
Die Idee des Lieferkettengesetzes ist gut. Und es ist etwas, was von der auch in der Logik der Kommission, wie sie es schafft, diese Transformation umzusetzen und dann den Impact auf die gesamte Wirtschaft zu erreichen, ist das Lieferkettengesetz nachvollziehbar. Wir müssen nur aufpassen und auch als Wirtschaftsraum und da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Themen auf einmal angeht und auch dann eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit riskiert. Also wenn man eben bei der Taxonomie im niedrigen Prozentpunktbereich ist, bei den Green Asset Ratios bei Banken und mal da sieht, was für ein Potenzial ist, dass man die gleichen Daten hat und so weiter, das nächste Thema drauf gibt mit Lieferkettengesetz, was noch einmal eine Komplexität bedeutet. Ich glaube, da muss schon auch die gesetzgebenden Stellen aufpassen, dass sie nicht die Unternehmen verlieren, weil es am Ende des Tages zu viel auf einmal ist.
Herr Mechtler, Sie haben das Thema Mitgestalten vorhin erwähnt. Jetzt sind Sie Teil der Raiffeisen Niederösterreich Wien Holding, die aber auch Unternehmen betreibt bzw. Eigentümer dieser Unternehmen ist. Inwiefern spielt denn hier das Thema Transformation und Nachhaltigkeit eine Rolle?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir dürfen also ich bin in der Landesbank angesiedelt, aber wir haben die Expertise für die Nachhaltigkeit in der Landesbank angesiedelt, aber in dieser Funktion dürfen wir auch die Nachhaltigkeitsmaßnahmen der Holding unterstützen. Es ist spannend, weil auf der einen Seite agieren wir hier als in der Bank als Bank, als Kreditgeber, begleiten die Transformation auf der Kundenseite, sind, wie schon vorher angesprochen, Frontrunner, wenn es darum geht, in der Offenlegung und entsprechenden Berichterstellung. Und auf der anderen Seite aus der Holding heraus die unterschiedlichen Industriebeteiligungen in den Bereichen Agrar, Lebensmittel und dergleichen, wo wir hier eine möglichst einheitliche Berichterstattung über einen Konzern durchführen müssen, hilft uns auch sehr in diesem Erfüllen der täglichen, der Anforderungen täglich und diese Reporting-Anforderungen zu erfüllen, sehr viel zu lernen. Und das ist auch etwas, was uns einerseits in den Kundengesprächen wieder sehr hilft, weil wir wissen, wie die Betroffenheit ist, und andererseits und schon auch in den Diskussionen mit den entsprechenden Verantwortlichen auch auf der gesetzgebenden Seite hier schon nochmal hilft aufzuzeigen, wo es eben Themen gibt. Also ich glaube, diese Rolle zwischen Bank und Holding ist etwas, wovon wir sehr viel lernen können.
Ein zweites Thema, das Sie angesprochen haben, war so das Schlagwort AI, große Zukunftsthemen. Welche Zukunftsthemen sehen Sie da jetzt auf die Bank oder auf die Holding zukommen?
Durch das gesamte Gespräch hat sich jetzt das Thema Daten gezogen. Ich glaube, der nächste Quantensprung wird sein, wenn wir die Datenbasis vollumfänglich haben. Wir sind gerade beim Aufbauen, wir haben die Datenpunkte, wir fangen an, sie konsequent zu sammeln, sie konsequent einzupflegen. Der nächste spannende Sprung wird dann sein, wenn wir darauf dann die KI-Modelle schulen, um dann genau herauszufinden, durch welche Datenpunkte helfen uns, genauer festzustellen, wo Impact generiert wird. Und das ist etwas, worauf wir eigentlich einen sehr starken Fokus in unseren Überlegungen setzen, diese zwei Technologien zu kombinieren, um dann auch hier wieder die richtigen Datenpunkte in der besten Qualität einzusammeln. Weil am Ende des Tages geht schon darum, dieses unfassbar große Projekt der grünen Transformation auf den Weg zu bringen. Und da müssen wir alle dran hart arbeiten und auch hier überlegen, wo man Beitrag leisten kann.
Also das klingt jetzt sehr stark danach, dass wir dann irgendwann auch diese Früchte ernten können, wenn wir dann diese Daten, die wir jetzt da vielleicht relativ mühsam auch noch erheben und verarbeiten müssen, dann auch verwerten können.
Ja, absolut. Vielleicht ein kleines Beispiel. Wir haben ein wesentlicher Treiber für die Green Asset Ratio sind auch die Hypothekarportfolien. Und das ist die Verfügbarkeit der Energieausweise ist etwas, worauf in der Vergangenheit kein großer Fokus gelegt wurde. Wir haben hier gemeinsam mit unseren Vertriebskollegen in mehreren Wellen möglichst viele Energieausweise eingesammelt von unseren Kunden, die das teilweise gut verstehen, auch den Grund, warum wir das machen. Wir haben für solche Dateneinholaktionen einen extrem guten Rücklauf gehabt. Und das hilft uns dann wieder, entsprechend die Datenbasis aufzubauen, um dann auch zu verstehen, wie der Energieausweis zusammenpasst in das große Ganze mit den Einsparungen und auch hier die Transformation unterstützt.
Ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr Mächtler. Es hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen und ja, wünsche hier viel Erfolg beim Transformieren.
Danke, vielen Dank.
Das Fazit, die grüne Rendite.
Daten, Daten und nochmal Daten, könnte man sagen, sind das große Thema bei der grünen Transformation, speziell auch, wenn es um die Dekarbonisierung der Bankenportfolios geht, die sogenannte Green Asset Ratio. Es gibt eine Zukunftssicht, die Datenlage wird besser werden. Vermutlich können wir auch schon bald aus diesen vielen Daten, die wir sammeln, womöglich Innovation generieren.
Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion@derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wieder.